Hallo, hier ist Bibletunes mit einem Spezial zum Thema Das Trauma des 7. Oktobers. Asaf Ze'evi und Detlef Kühlein im Gespräch über die aktuelle Lage in Israel. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Updates aus Israel. Mit im Studio wieder Asaf Ze'evi und mein Name ist Detlef Kühlein. Nach 3 Wochen Pause melden wir uns wieder und ja, es sind einige Themen in den letzten Wochen zusammengekommen. Es ist einiges passiert in Israel, innenpolitisch, an den verschiedenen Fronten. Und Asaf, du hast auch ein spannendes Vertiefungsthema für heute mitgebracht, nämlich das Thema Amerika und Israel, das Verhältnis dieser beiden Nationen. Dazu kommen wir später. Asaf, du hast gesagt im Vorfeld, im Vorgespräch zu dieser Episode, es brodelt in Israel innenpolitisch. Möchtest du damit beginnen?
Ja, gerne. Das hat ja natürlich Konsequenzen auf den Krieg, auf die nächste Zukunft. Bis zum 8. Juni, das ist derselbe Tag, an dem diese Staffel, die wir ein paar Tage vorher aufnehmen, dann on air geht, hat Benny Gantz, ein zentraler Minister, ein ehemaliger hochrangiger Militär, Verteidigungsminister und so weiter. Er kommt aus Militärkreisen und ist im Mitte-Links-Lager. Er ist kurz nach dem 7. Oktober in die Koalition, in die Regierung eingestiegen. So war das möglich, eine Kriegsführung im Konsens der Gesellschaft zu führen, nicht nur von der rechten Koalition. Und er hat jetzt ein Ultimatum gegeben, dass er und seine Partei aussteigen, wenn bis zu dem Stichtag kein Roadmap, kein Dokument formuliert wird, nachdem Israel seine ursprünglich formulierten Ziele erreicht. Und diese Ziele sollten sein die Garantie keiner weiteren Bedrohung aus Gaza, die Freilassung aller Entführten und die Zerschlagung der Hamas als Regime, ein staatsähnliches Gebilde und noch ein paar kleinere Nebenziele. Wir schauen, wir sind gespannt. Ich bin mir sicher, er wollte diese Bombe nicht platzen lassen, nicht auf den Tisch bringen. Aber nachdem der Verteidigungsminister seine harsche Kritik aussprach gegen Netanyahu, dass Netanyahu sich nicht entscheidet, was jetzt am Tag nach dem Krieg in Gaza kommt, und dass die bisherigen Leistungen praktisch den Bach runterfließen lassen wird, wenn nichts passiert, dann war Gantz auch dazu gezwungen, weil er würde sonst, denke ich, an seiner politischen Base deutlich verlieren. Seine Chancen, später mal selbst Premierminister zu werden, würden schrumpfen.
Und da rechnet er sich natürlich jetzt reale Chancen aus, weil Netanyahu ja auch schon länger gehörig unter Druck ist, jetzt noch mehr. Es war zu lesen in den deutschen Medien, waren es 120.000, die jetzt wieder auf der Straße waren und demonstriert haben gegen die aktuelle Regierung, gegen Netanyahu. Und der Druck steigt enorm. Ist das so?
Das ist richtig. Im Kern stand eine Mitteilung vom Militärsprecher über 4 Entführte, die in Gefangenschaft umkamen. Der Bericht war umkamen, nicht ermordet. Und das wirft Fragen auf, was heißt umkamen? Wenn die Hamas sie exekutiert hat, dann sind sie nicht umgekommen. Warum sagt er umgekommen? Ja, alle verstehen dann sofort, die nächste Möglichkeit ist, wenn sie jetzt nicht im guten, hohen Alter verstorben sind, dann ist das durch israelisches Feuer. Und warum kriegen wir keine Details? Und es macht nur noch deutlich, die Sanduhr ist schon längst gelaufen. Sie ist leer, die kann man auch nicht mehr umdrehen. Und es muss ganz schnell etwas getan werden. Die Botschaft ist, Terroristen wird es immer wieder neue geben. Ja, dafür werden wir noch Zeit haben, die zu bekämpfen. Aber um die Entführten freizulassen, da haben wir keine Zeit.
Was ist denn deine Einschätzung, Asaf? Was wird jetzt bis Samstag passieren? Was denkst du?
Ich denke, dass danach, also wenn Benny Gantz das Wort nicht hält, dann wird er politisch noch deutlich mehr verlieren. Das kann er sich nicht leisten. Er ist schon eigentlich gegen den ursprünglichen Plan in die Koalition eingestiegen. Er würde sich dann so präsentieren wie ein Rohr, eine Pflanze, ja, die sich nach dem Wind biegt, ein Opportunist, und das ist alles das Letzte, was er möchte. Er wird dazu gezwungen werden, die Koalition zu verlassen. Irgendwann kommt es. Und dann haben wir eine Koalition von nur 61 von 120, also nur noch eine Stimme mehr als die Opposition. Damit heißt es nicht, dass es keine Regierung gibt, aber die Kriegsführung wird nicht mehr im Konsens stehen, und das bedeutet innenpolitisch noch deutlich unruhiger.
Okay, das heißt, es würde aber erst, also es würde keine Neuwahlen geben?
Nein, nein, nicht so schnell. Wir haben noch zwei Ultrarechte in der Koalition, Ben-Gvir und Smotrich. Und wenn die breite Koalition aus ist, dann haben sie mehr Gewichtung, besonders wenn sie wissen, wenn einer von ihnen aussteigt, dann fällt Netanyahus Regierung endgültig. Und da können wir Muskeln zeigen bei jeder kleinsten Entscheidung. Also es wird radikaler wahrscheinlich.
Sehr, sehr spannend. Da bleiben wir natürlich dran. Auch in den nächsten Episoden werden wir weiter darüber berichten. Asaf, was gibt es Neues an den Fronten? Ich glaube, im Moment ist es vor allen Dingen im Norden ganz heftig.
Ja, also so eskaliert ist es bis heute noch nie wie jetzt. In den letzten zwei Wochen hat der Umfang des Feuers deutlich zugenommen. In den letzten zwei Tagen sehen wir auch wörtlich Feuer. Auf israelischer Seite brannten 400 Hektar Wald. Das herrschen teilweise 40 Grad. Es ist Sommer, es kommt trockene Luft mit stärkerem Wind von Richtung Mittelmeer. Und das ist ein Naturphänomen mit sowas wie Föhn über ein Gebirge, Föhnwind, also extrem trocken und heiß. Wenn du dein kleines Feuer hast mit Pinien, und dann die Pinien zapfen, die platzen und machen wie so kleine Feuerwerk überall. Also das Feuer ist nicht mehr zu bremsen oder sehr schwer zu bremsen. Und das entsteht durch Raketen der Hisbollah. Es kommen täglich recht viele, mehrere Dutzend täglich. Also heute Morgen, als wir unser Vorbereitungsgespräch geführt haben, hat mein Handy nicht aufgehört, Raketenalarm anzuzeigen. Deswegen musste ich das auf Flugmodus umschalten, sonst könnten wir nicht mehr sprechen. Und wenn wir hier Tausende von Kilometern entfernt keine Diskussion, kein Gespräch aufnehmen können, dann ist es klar, Menschen können dort nicht leben. Und das ist nicht mehr auszuhalten. Dazu muss man sagen, auch die Israelis haben gezielt Feuer gezündet auf libanesischer Seite. Das wird ich habe es noch in kaum ausländischen Medien wahrgenommen. Israel, die Armee hat gezielt für Feuer gesorgt im mediterranen Buschland auf der libanesischen Seite, um die Stellungen der Hisbollah zu entdecken, wörtlich, und anschließend zu zerbomben. Und das ist militärisch effizient, es ist ein Erfolg, aber die Natur zahlt einen immensen Preis. Wir waren mal zusammen in Israel in Misgav Am, du und ich, mit einer Gruppe. Das ist ein Kibbutz unmittelbar an der Grenze. Da hatten wir eine Berghütte mit viel Glas besucht und rüber auf den gesamten Südlibanon geschaut. Die Hütte steht nicht mehr, die ist direkt getroffen. Ja, ich habe Bilder gesehen bekommen, wie das da aussieht. Direkttreffer, da steht nichts mehr. Also eine Zerstörung wie apokalyptisch. Und da ist die Frage, wann ist die rote Linie erreicht? Das ist eine politische Entscheidung. Ich möchte eine libanesische Zeitung zitieren. Sie heißt Al-Akhbar. Berichtet, dass die libanesische Regierung Botschaften bekommen hat über Vermittlerstaaten. Die Botschaften kommen aus Israel. Bereitet euch vor, Mitte Juni gibt es einen Krieg.
Okay, das heißt, da wird einfach mal ein Datum gesetzt. Was bedeutet das? Also was ist deine Einschätzung, Asaf? Wird Israel jetzt irgendwann reagieren, dass sie zum Gegenschlag ausholen? Das ist das, was ich vermute.
Ich schätze, dass die Stimmen, die in Israel sagen, wir haben keine Wahl, wir können nicht den Norden behalten, das ist de facto ein verlassener Landstrich, wenn die Evakuierten immer noch 62.000, wenn wir sie wieder heimbringen möchten, und das ist klar, dass das passieren muss, der Staat kann sich nichts anderes leisten, das wird wahrscheinlich nur durch eine kriegerische Auseinandersetzung mit der Hisbollah gehen. Ich schätze, dass sie recht haben, aber ich lasse mich gerne überraschen, wenn es immer noch ein politisches Arrangement geben sollte. Die große Angst ist das Szenario, wie die Hisbollah sagt, dass sie nicht nur mit 3000 Raketen am Tag auf Israel abfeuern wird. Die größere Angst ist, sie möchten diesmal den Krieg auf israelischen Boden verlagern. Und sie möchten gleich Israel zu Fuß mit Mördereinheiten, mit der Radoankraft angreifen. Aus dem Grund wurden ja die Ortschaften evakuiert, sonst seitdem sind sie menschenleer oder nur durch Soldaten bewohnt. Und diese Angst ist reell. Ich erzähle aus einer anderen Front. Meine Schwester, eine von ihnen, wohnt in einem kleinen Ort, das heißt Bat Hefer, 6000 Einwohner, im Kernland Israel, was seit 1948 Israel ist. Aber unmittelbar am Ort ist eine palästinensische Autonomiestadt, Vollautonomiezone, die heißt Tul Karm. Und ab und zu kamen immer wieder Schüsse auf die Häuser, auf einen Pool. Wir haben auch hier darüber berichtet in unserem Podcast. Letzte Woche wurden insgesamt dreimal Menschen gefilmt, aufgenommen, Palästinenser, junge Männer, wie sie es schaffen, mit Leitern über den Zaun vom Ort. Der Ort hat einen Zaun mit Betonmauer. Sie haben es einfach geschafft, rüberzukommen. Am Anfang war es nicht klar, sind das Arbeitssuchende, sind das einfach Protestler, was ist das genau? Und eineinhalb Tage bevor wir jetzt diesen Podcast aufgenommen haben, kamen zwei voll bewaffnet mit dem Ziel, auf Menschen in ihren Häusern zu schießen, also den 7. Oktober in lokalem Ausmaß zu wiederholen. Meine Schwester hat 4 Kinder dort, alle gehen zur Schule, nein, nicht alle, der Jüngste ist 4. Wie lässt sich da wohnen in so einer Situation? Das kann sich kein Staat leisten und da muss etwas passieren.
Wie ist das ausgegangen? Also hat man die dann erwischt?
Die sind erschossen worden. Ja, die hatten beide lange Waffen, also richtige Sturmgewehre.
Aber das zeigt einmal mehr, immer ist das meine Frage, Asaf, wie geht's dir persönlich? Du hast Familie in Israel, deine Eltern, deine Geschwister leben da und du bist immer direkt involviert. Und dieses Beispiel zeigt, wie bedrohlich die ganze Situation weiterhin ist. Vielen Dank für diesen Einblick. Ja, lass uns nach Gaza schauen. Da gab es auch dramatische Entwicklungen.
Ja, warte auf irgendeinen Moment, in dem wir offiziell sagen können, das ist jetzt hinter uns. Wahrscheinlich kommt dieser Moment nie. Das wird immer diffus im Raum stehen, weil es nicht im Interesse der Israelis zu sagen, ja, der Krieg ist zu Ende, weil man die populistischen Ziele, ja, die Zerschlagung der Hamas, das wird ja nie ganz erreicht werden. Die Idee kannst du ja nicht zerschlagen. Wir haben auch hier darüber gesprochen. Ja, den Islamismus wird es in absehbarer Zeit immer weiter geben. Aber in den letzten 3 Wochen seit unserer letzten Episode gab es deutliche Fortschritte in dieser Richtung, Richtung Ende. Die Philadelphia-Achse, ja, entlang der Grenze zwischen Gaza und Ägypten ist vollkommen in israelischer Kontrolle. Aus Rafah sind über 1 Million Geflüchtete schon evakuiert worden. Sie sind weitergezogen in sichere Zonen. Das heißt, man kann militärisch schon deutlich mehr handeln, ohne dass der menschliche Schutzschild derart zynisch benutzt werden kann wie vorher. Und dafür hat man auch aus Amerika nahezu grünes Licht für die Handlung. Israel hat seine operativen Pläne für Rafah überarbeitet, ohne flächendeckend eine Bodenoffensive, sondern nur gezielt angepasst. Und damit entspricht das der amerikanischen Vorstellung. Und es bringt auch Ergebnisse. Im Moment arbeiten die Israelis dort mit der 5. Brigade. Für diejenigen, denen es nicht sagt, es sind rund 25.000 Soldaten. Das ist schon eine beachtliche Zahl wieder. Und die Sache wird erwartet für ein paar Wochen, also nicht Monate. Dann ist es zu Ende, dann gibt es operativ keine Ziele mehr, konkret. Schon mehr als 50 Tunnel sind gefunden worden und werden systematisch zerstört. Ein Tunnel geht unter der Grenze durch nach Ägypten, 1,5 Kilometer lang und für Autos ausgebaut. Also muss man sich vorstellen, wie wichtig das ist, dass man diese Verbindung zum Ausland, ja, eine Außenverbindung von der Hamas kontrolliert. Und nicht nur dort so.
Also wir müssen das nochmal kurz, dieses Tunnelsystem, Asaf, nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer. Es war ja auch zu lesen, also 50 Tunnel, riesige Tunnel. Tunnel, also ein System, zum Teil Tunnel übereinander auch, ja, so breit, dass Autos durchfahren können. Und das ist ein Tunnel quasi vom Gazastreifen nach Ägypten, richtig?
Richtig, mhm.
Also da ist also quasi Transportwege für vor allen Dingen für Waffen und Fluchtmöglichkeiten für Terroristen, alles.
Für alles, ja. Für alles, Stedley. Alles. Die hätten auch Entführte mitnehmen können. Sie haben sehr wohl auch Hamas-Aktivisten dadurch transportiert, mit Sicherheit Waffen importiert. Ganz klar. Und es gibt nicht nur in Rafah-Tunnelsysteme, sondern auch im Norden und im zentralen Teil des Gazastreifens hat die Einheit, Yahalom heißt sie, die Militäreinheit, die Tunnel sucht, kartiert und zersprengt. Sie haben in einem Tunnelsystem 7 Leichen von entführten Israelis gefunden und zum Grab nach Israel gebracht. Darunter auch von Shani Luk, das ist eine halb Israelin, halb Deutsche. Ihre Mutter kommt aus Ravensburg. Das ist eins der berühmteren Fotos. Man sieht eine Leiche oder eine Person unbewusst auf der Ladefläche eines Pickups. Am 7. Oktober, man sieht, wie Terroristen ganz begeistert mit ihr nach Gaza kommen in den Aufnahmen. Das ist so ein fast Ikon vom 7. Oktober geworden. Und ihre Leiche ist da unter anderem gefunden. Man muss sagen, in einem erstaunlich guten Zustand, weil es dort so kühl ist in den Tunneln, dass ihr Vater sagte, sie sah fast aus, als wäre ihr Körper noch gesund.
Vielen Dank, Assa, für diesen Einblick in dieses Labyrinth der Tunnelsysteme. Wir wussten ja immer, es gibt Tunnel, aber was für eine Welt von Tunnelsystemen sich da befindet und was da wirklich abläuft, das ist wirklich sehr, sehr spannend, dieser Einblick. Und jetzt war gestern in den Schweizer Medien zu hören von einem Angriff oder von einer Bodenoffensive. Quasi, ich weiß nicht mehr genau den Ort, aber es war so ein kritischer Bericht, so nach dem Motto, ja, man hat Ziele angegriffen und vor allen Dingen mit Bodentruppen. Das wurde explizit erwähnt. Aber in der Nähe sei auch ein Flüchtlingslager gewesen. Weißt du etwas darüber?
Ich weiß nicht genau, welchen Bericht du meinst. Es läuft auch natürlich mit Bodentruppen an mindestens drei Stellen im Gazastreifen aktuell. In Bet Lahir, das ist ganz, ganz im Norden. Da gibt es aber kein Lager. In Jbalia, daneben ist ein Flüchtlingslager, was teilweise noch bewohnt wird, aber jetzt nicht Zelte. Ja, das, die Frage ist, was versteht man unter einem Flüchtlingslager? Das sieht aus wie ein Stadtteil, ganz dicht und arm, aber ein Stadtteil mit festen Häusern. Und in Rafah läuft es ja auch weiter. Und dort sind vor allem die sicheren Zonen, die humanitären Zonen. Kämpfe laufen ja noch.
Ja. Ja, es ist klar. Und es wird natürlich immer das herausgenommen, was dann auch wieder. Es wird ja immer nur partiell berichtet und immer nur bestimmte Dinge erwähnt. Und es ist interessant, wie du jetzt sagst, eben, es ist an drei Stellen. Das kommt bei uns in den Medien so nicht an. Das ist wieder ein gutes Beispiel. Und immer wenn es dann gefährlich wird, wenn irgendwie Flüchtlingslage in der Nähe ist, es heißt ja auch immer, nach israelischen Berichten sei das und das passiert und das sei vernichtet, ja, und das ist einfach immer in der Darstellung der Medien ja nicht so ganz einfach für uns als Zuschauer oder auch Hörer nicht immer ganz einfach nachzuvollziehen. Aber deswegen berichten wir ja über diesen Podcast Updates aus Israel. Asaf, gibt es abschließend noch was zum Gaza zu sagen?
Es ist auch nicht, dass da nichts passiert und die Warnung vor einer Gefahr ist schon reell und nicht unberechtigt. Zwischen der letzten Episode und jetzt ist auch ein Zwischenfall passiert, der Einfluss haben kann auf den gesamten weiteren Verlauf des Krieges. Israel zerbombte mit einer kleinen Bombe, klein heißt 25 Kilo, Aktivisten, Schlüsselpersonen der Hamas. Es ist auch ich würde sagen, ein Segen für alle, dass sie nicht mehr unter uns sind, unter den Lebenden. Aber dabei, so wie die Militäruntersuchung aussieht, verursachte ein Splitter dieser Bombe einen Brand. Sicher ist, ein Zelt oder mehrere Zelte sind in Flammen gegangen und zwischen, je nach Berichte, auch in den arabischsprachigen Berichten gibt es verschiedene Angaben. Zwischen 35 und 45 Personen zahlten mit ihrem Leben, Zivilisten sehr wohl, in Zelten. Entweder spielte dort ein Benzin- oder Dieselkanister oder ein Tank eine entscheidende Rolle. Oder auch noch Kampfmittel der Hamas. Es ist noch nicht klar. Es hieß, wenn die Ergebnisse sichergestellt werden, wird es die genaue Info dazu geben. Und Netanyahu hat schon, bevor das vollendet ist, offiziell sich entschuldigt. Das ist keine Absicht gewesen. Es ist so. Es ist schon so.
Ja, ja. Genau. Das ist natürlich das auch, was viele Kritiker natürlich dann wieder auch die Munition, sag ich mal, um im Jargon zu bleiben, liefert, dafür zu sagen, ja, es ist einfach der Preis, den auch Zivilisten zahlen müssen, ist sehr, sehr hoch. Und wann ist da das Ende erreicht? Das wird uns ja dann nachher dann auch beschäftigen bei unserem Vertiefungsthema. Da erhöht ja auch im Moment die USA auch den Druck. Biden, die sehr dafür plädieren, da das zu stoppen, zu anderen Lösungen zu kommen. Das ist natürlich der Hintergrund. Der internationale Druck steigt. Gehen wir mal zum Thema international, Asaf. Was sind dort deine Beobachtungen?
Ja, wir lassen dann die USA für den Schluss, weil wir uns damit auch noch vertieft auseinandersetzen möchten. Aber international, wir erinnern uns alle an die Flutwelle der Studentenproteste, die vor allem die US-Universitäten getroffen haben, aber auch teilweise in Europa. Und wenn man sagt, sie sind pro-palästinensisch oder anti-israelisch, es stimmt beides, aber es reicht nicht ganz. Sie sind pro-Hamas. Zumindest so versteht das die Hamas selbst. Die hat sich gemeldet dazu. Khalid Mash'al ist seit Jahrzehnten einer der wichtigsten Staatsmänner der Hamas für auf politischer Ebene. Und ich möchte ihn wörtlich zitieren. Ich habe selbst übersetzt. Er sagte: Wir danken den Studenten, der Studentensintflut amerikanischer und europäischer Universitäten. Wir haben eine Gelegenheit, setzt er fort, wir haben eine Gelegenheit, Israel mit Allahs Hilfe zu besiegen und Palästina zum Segen der Menschheit zu verwandeln, durch die Vernichtung der Zionisten und ihres sündigen Werks. Er sagt in ungewaschenen Worten, wir, also die Studenten, die protestieren im Westen, und wir haben gemeinsam eine Gelegenheit, und er sagt es wörtlich, die Zionisten, das heißt die jüdischen Israelis, ziemlich allesamt zu vernichten, zu ermorden. Also noch klarer kann es nicht sein. Hamas sagt Danke.
Genau. Denn die Verknüpfung ist da, und das ist ja genau das Verrückte, das ist wieder Feuer oder Öl im Feuer sozusagen, denn es ist ja so, dass dadurch auch Fronten entstehen. Ich sage jetzt mal, Berlin war jetzt letzte Woche zu lesen, auch in deutschen Zeitungen schon, Berlin ist kein sicherer Ort mehr für jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger. Und das ist eine Konsequenz daraus, dass der Konflikt Hamas-Israel hat sich verlagert, schon längst verlagert, auch an andere Fronten in dieser Welt.
Genau, und diese Verlagerung des Konfliktes befindet sich auch auf internationaler juristischer Ebene. Wir haben darüber berichtet, und in den letzten 3 Wochen seit unserer letzten Episode hat der Chefankläger Karim Khan vom Internationalen Strafgerichtshof in der Tat und wie erwartet auch Haftbefehle beantragt, sowohl gegen die Führer der Hamas als auch gegen Israels Premierminister und Verteidigungsminister. Manche behaupten, das wäre genau diese krampfhafte versuchte Symmetrie zu zeigen, wir handeln gegen beide Parteien. Und ignorieren die Tatsache, dass es nicht 2 symmetrische Parteien sind. Damit setzen sie den Rechtsstaat, die Demokratie Israel gleich mit der terroristischen Organisation, die sich nie an humanitäres Recht hält. Aber andere sprechen andere Gründe an, vielleicht persönliche Motivation vom Chefankläger. Die USA hat sowieso schon bekannt gegeben, sie halten das für absurd und kooperieren dort nicht mit. Und auf dem anderen Gericht, im Internationalen Gerichtshof, ja, das sind 2 verschiedene, da läuft die südafrikanische Anklage weiter, aber es gibt einen neuen Gerichtspräsident, Nawaf Salam, ein muslimischer, sunnitischer Libanese, und das könnte für Israel wahrscheinlich biografisch, persönlich bedingt noch schwieriger werden. Das ist die Erwartung. Die USA könnten helfen übrigens. Sie könnten gegen die Richter persönliche Sanktionen legen. Wer von uns sagt, was, aber wenn die USA sich einmischen, persönlich gegen den Chefankläger oder gegen den Präsidenten des Internationalen Gerichtshofes und so weiter, bitte wundert euch nicht, die USA haben das schon 2020 getan. Gegen die Chefanklägerin wurden persönliche Sanktionen gestellt, und zwar als sie die Ermittlung gegen angebliche Kriegsverbrechen amerikanischer Soldaten in Afghanistan begonnen hat. Also wenn die USA möchten, dann können sie das schon bremsen.
Ja, und das hat Amerika ja auch immer wieder gemacht, dieses Vetorecht einzulegen in verschiedenen Situationen, dass sie sich als Freund an die Seite Israels stellen und sagen, nein, wir beschützen Israel, nein, das dürft ihr nicht tun, ob das bei der UN war oder in anderen Gremien. Und da kommen wir jetzt auch so langsam zu unserem Vertiefungsthema, was wir uns für heute vorgenommen haben, Asaf, diese besondere Freundschaft zwischen Amerika und Israel. Das hat ja eine lange Geschichte. Und nimm uns da doch mal bitte mit rein. Was ist da so der geschichtliche Hintergrund? Was ist das Besondere an diesen beiden Staaten? Und man muss ja sagen, egal ob jetzt gerade ein republikanischer Präsident wie zum Beispiel Trump, der vor Jahren mal eben die amerikanische Botschaft nach Jerusalem verlagert hat, so, jetzt habe ich's. Oder jetzt auch Biden, der ja schon auch so an der Seite Israels steht, wenn auch mit kritischen Tönen. Aber es ist eine Freundschaft, oder Asaf?
Freundschaft, Sternchen und Fußnote. Wenn wir, weißt du, im Kern einer Freundschaft steckt Liebe. Eine besondere Form von Liebe. Und Liebe sollten wir in der Politik nicht suchen. Dort steht sie nicht im Kern. Wir sollten Interessen suchen, wenn wir etwas verstehen wollen. Suchst du Liebe, geh zur Familie, geh zur Romantik, geh zu Freundschaften, zu echten Freundschaften, nicht zur Politik. Und das war nicht immer so. Was du meinst mit einem republikanischen oder demokratischen Präsidenten, nennen wir in Israel die duale Unterstützung. Israel hat den Vorteil, dass egal wer im Weißen Haus sitzt, man hat als Israel die Unterstützung ganz klar ohne Zweifel von beiden Parteien und du kannst im Kongress und im Senat alle pro-israelischen Entscheidungen problemlos mit der Mehrheit durchsetzen deswegen. Also Israel war nie ein Stein des Anstoßes, nie zersplitternd, es war eher vereinend. Und da sollten wir in die Geschichte zurückschauen. Es war, wie gesagt, nicht immer so. Ganz am Anfang, die USA waren schon der erste Staat, der Israel de facto anerkannt hat, schon im Mai 48, gleich nach der Ausrufung. Aber kurz vorher hat die CIA ihren Bericht dem Präsidenten vorgelegt, dass die jüdische Bevölkerung im Land Israel vor der Staatsgründung den arabischen bevorstehenden Angriff nicht überleben wird und die Gefahr so hoch ist, dass man die Ausrufung des Staates nicht unterstützen sollte. Die ersten Jahre waren eher entweder fern, weil Amerika in sich konzentriert war, ohne große Außenpolitik. Das waren die Stunden, die sie gelernt haben vom Zweiten Weltkrieg. Lieber uns auf Amerika konzentrieren. Und als Israel die erste militärische Leistung erbracht hat, jetzt nach dem Gründungskrieg, das war die Suezkrise mit der Eroberung vom Sinai 56, zusammen mit den Franzosen und Briten, haben die Amerikaner angefangen zu verstehen, dass dort Potenzial steckt, aber es hat nicht viel gebracht. Was sehr viel gebracht hat, war der Kalte Krieg. Und im Kalten Krieg suchten sowohl die Sowjetunion als auch die USA Partner, Einflussmöglichkeiten. Und Israel war in den ersten Jahrzehnten ein sozialistisches Land mit osteuropäischer Bevölkerung. Amerika hatte alle Gründe der Welt gehabt, zu vermuten, dass Israel sich für den Osten entscheiden wird. Nur, dass der Osten sich für die arabische Seite entschieden hat und die arabische Seite sich für den Osten entschieden hat, im Sechstagekrieg, vor allem in den 60ern und 70ern mit der Belieferung von Waffen. Die Sowjetunion hat die arabischen Staaten mit Waffen versorgt und mit Kooperationsprojekten, mit Wohnungsbau und so weiter, so dass Amerika keine Alternative hatte. Und je stärker Israel wurde, desto beliebter wurde es in den USA, nicht nur auf politischer Ebene. Auch in der Öffentlichkeit. Israel von nach dem Sechstagekrieg, ja, mit diesem umwerfenden militärischen Erfolg, das war im Geist der Zeit in Amerika cool. Das war in, das hat der Zeit gepasst. Ein kleines Land, auferstanden wie Glut, wie Asche aus dem Holocaust, konnte auf einmal so schnell sich aufbauen, ist Selbstverteidigung angesagt. Und es war, du konntest, so wie in Deutschland oder in der Schweiz, es Trend war, 1968 aufwärts, in ein Kibbutz zu gehen. Israel war cool. Ja? Das war, in Amerika konntest du als Jude sagen, ey, ich habe Familie in Israel, und das war ein Grund für Ansehen, ja? Stolz. Im Mythos hat es gepasst. Die Umfragen, wie populär Israel wurde, du siehst sofort nach dem Sechstagekrieg springt es von ungefähr 40-50% auf 70-80%. Je stärker Israel wurde, desto mehr war es auch auf der politischen Ebene interessant für die USA. Und den Höhepunkt würde ich 1982 ansprechen. Da wurden in Beirut amerikanische Ziele angegriffen. Und der amerikanische Staatssekretär sagte, ich zitiere wörtlich, der beste Flugzeugträger Amerikas ist Israel. Es kann nicht versenkt werden und wir müssen dort keine amerikanischen Soldaten stationieren. Das heißt, Israel wurde von Fragezeichen, Schrägstrich Last, politische Last, wurde es zu einem strategischen Verbündeten, zu einem Schatz mit Potenzial für amerikanische Interessen im Nahen Osten, und das war Win-Win auch für Israel. Erst Ende der 70er aufwärts haben die USA angefangen, Israel und Ägypten militärisch finanziell zu unterstützen, mit einer finanziellen Hilfe in gleicher Höhe, ursprünglich übrigens, als Teil vom Friedensvertrag, und das läuft bis heute. In Amerika kamen und gingen Präsidenten, die unterschiedlich zu Israel gedacht haben und empfunden haben. Es gab eher kritischere, es gab eher Freunde, Begeisterte, aber letzten Endes waren das im Interesse Amerikas, die Beziehung zu Israel zu stärken und vor allem Israels technologischen Vorteil zu sichern.
Jetzt hast du uns die politische Freundschaft in Anführungsstrichen geschildert, wie sich das Ganze entwickelt hat. Das ist spannend, aber ist es nicht auch so, Asaf, in den USA leben ja ganz viele Juden. Ich glaube, das ist das Land, was die meisten jüdischen Einwohner hat, Bürger hat, außerhalb von Israel. Ne? Ich glaube, im Jahr 2023 lebten dort 7,5 Millionen Menschen, Juden und Jüdinnen, du weißt die Zahl wahrscheinlich genau. Und das ist ja auch, man spricht ja auch von einer jüdischen Lobby in Amerika. Hat das nicht auch einen Einfluss auf diese Freundschaft in Anführungsstrichen?
Ja, natürlich spielt es eine Rolle, Detlef. Erst seit 2011, möchte ich kommentieren, leben in den USA weniger Juden als in Israel. Israel hat die USA eingeholt, aber bis dahin war das die größte Konzentration von Juden weltweit. Das ist mehr als Muslime in den USA leben. Und sie sind bestens integriert. Das heißt, einige sind in Schlüsselpositionen, leistungsstarke, bekannte Namen, ob in Hollywood oder in den sonstigen Medien, in Kunst, in Wissenschaft, in Forschung, in verschiedensten Bereichen. Und ihre Stimme spielt eine Rolle. Die Frage ist nur, wie wählen sie? Und es gibt da immer wieder, vor jedem, in allen Wahlkampagnen in den USA laufen auch so Umfragen, wer wählt wie. Und die Juden sind traditionell Demokraten. Und sie gehen mit den Demokraten, auch wenn der Präsident eher zögerlich ist, was Israel angeht. Also es ist nicht automatisch eine Sicherung dafür, dass die USA auf deiner Seite ist, weil dort Juden an Hebeln sitzen. So funktioniert das nicht. Man muss auch noch die gemeinsamen Werte ansprechen. Es ist schon ein Interessensbündnis, aber es gibt auch Werte, darüber reden wir zu selten, die diese beiden Staaten teilen. Es gibt auch einige Schnittpunkte in der Geschichte. Beide sind relativ junge Demokratien. Beide sind überhaupt relativ neue, junge Nationen. Beide sind Schmelztiegel von Einwanderern. Beide sind kapitalistisch. Beide haben einen Pioniergeist und sie schauen mehr in die Zukunft als auf die Vergangenheit. Das ist ein Unterschied zu Europa. Und ich denke, einem Amerikaner fällt es eher leicht, sich mit den Werten, die Israel repräsentiert, zu identifizieren, im klassischen Fall, und einem Israeli mit amerikanischen Werten, als mit, sagen wir mal, Amerika und Mexiko oder Amerika und Russland ganz sicher.
Vielen Dank, Asaf. Das ist jetzt spannend, gerade im Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen, die ja jetzt anstehen in den USA. Das wird spannend, in welche Richtung es da gehen wird. Aktuell gibt es noch den demokratischen Präsident Biden, aber das Verhältnis ist gerade nicht so rosig.
Ich beneide den Mann nicht. Auch die USA, wie jede Nation, wie jede Gesellschaft, sie gehen durch Gesellschaftsprozesse durch, sie verändern sich und es ist ein deutlicher Gap, was das Thema Israel angeht, ein Gap wahrzunehmen zwischen den Generationen. Jugendliche, vor allem diejenigen, die ihre Nachrichten aus TikTok an erster Stelle konsumieren und ähnliches, die das traditionelle Lagerfeuer der Nation vor dem Bildschirm von staatlichen Sendern nicht mehr kennen. Jugendliche, die woke Inhalte als selbstverständlich in ihrer Umgebung wahrnehmen, die sehen das Thema Israel schon ganz anders als ihre Eltern. Und das ist in Umfragen ganz klar zu sehen. Du hast innerhalb der Partei von Biden, bei den Demokraten, das sogenannte progressive Lager. Und dort werden woke Themen, die uns auch in Europa bekannt sind, übrigens auch in Israel, die werden angesprochen und auf die Fahne geschrieben, wie zum Beispiel Umwelt, Gleichberechtigung, Unterdrückung, Befreiungsbewegungen und so weiter, Gender-Themen, schon relevant für die Gesellschaft und brennende. Und in Amerika gibt es im progressiven Lager eigentlich keine außenpolitischen Themen. Außer Israel. Israel ist ziemlich das Einzige. Du findest da kaum was zu Russland, du findest da kaum was zu Iran. Aber zu Israel, das, ich sag mal so, wenn du sagst, ich bin woke, ich bin progressiv in Amerika, dann bist du für radikale Veränderungen in Sachen Umwelt und dann musst du auch gegen Israel sein und nicht nur gegen Teile von Israel, nicht nur gegen eine bestimmte Politik, sondern du bist gegen die Idee der Existenz eines jüdischen Staates. Das jüdische Volk hat die Legitimation nicht, in diesen Kreisen überhaupt zu existieren. Warum? Darauf sind wir schon eingegangen in einer extra Episode zum Thema Unterdrücker und Unterdrückte. Aber das ist der Geist und damit muss Biden klarkommen. Er hat natürlich in seinem obersten Interesse, ich denke sein Wunsch, einen politischen Horizont auf den Tisch zu legen. Und zwar Good News aus dem Nahost, Israel und Saudi-Arabien, das wäre der Diamant, unterschreiben einen vollen Friedensvertrag, die volle Normalisierung. Und dafür braucht er ein Kriegsende in Gaza. Ohne das geht das nicht. Und auch damit es mit dem Libanon vorwärts kommt, mit der Hisbollah, muss erstmal Gaza beendet werden. Das erklärt, warum er so auf die Uhr schaut. Er wollte schon im Januar damit anfangen, aber es funktioniert nicht. Und ich möchte hier kurz interpretieren. Dafür nehmen wir den letzten Deal, Ende des Krieges, Waffenstillstand, den Biden am letzten Maitag vor Kameras vorgetragen hat. hast du bestimmt auch mitbekommen.
Ja, genau.
Hat viele Schlagzeilen gebracht. Mhm. Er hat gesagt, das ist Israels Vorschlag. Das macht man in der Diplomatie nicht. Ohne, also eine halbe Stunde vorher hat er die Israelis informiert. Ein israelischer Vorschlag, und zwar, es gibt 6 Wochen Waffenstillstand. Die Entführten kommen raus, eine bestimmte Anzahl, und danach wird weiter geschaut. Kurz darauf, eine halbe Stunde, eine Stunde darauf, hat Benjamin Netanyahu schon eine Mitteilung gegeben. Mhm. Er sagte, wir verzichten nicht auf unser Ziel, die Bedrohung aus Gaza zu beenden.
Ja.
Er hat dem nicht widersprochen. Es ist schon ein israelischer Vorschlag. Der Hund liegt im Detail begraben nach den 6 Wochen. Was passiert nach den 6 Wochen? Und das ist die Frage der Interpretation. Das ist extra diffus formuliert von den Israelis, damit auch die Hamas und beide Seiten das unterschiedlich interpretieren können. Aber jetzt hat Biden das laut interpretiert. Er sagt praktisch, ich werde dafür sorgen, dass nach diesen 6 Wochen Israel nicht erneut mit dem Krieg fortsetzen wird. Israel sagt, nein, wir werden erstmal alle Entführten kriegen, aber wenn wir merken, dass die Hamas nur noch auf Zeitspielen geht, dann wird der Krieg fortgesetzt. Die Amerikaner sagen, aber jetzt ist die Hamas schon nicht mehr dazu in der Lage, den 7. Oktober zu wiederholen. Ihr habt sie schon geschlagen. Sie sind nicht mehr militärisch fähig. Das reicht als Kriegsziel. Israel sagt dazu, aber damit sagt Amerika, gut, wir können damit leben, dass es die Hamas-Kontrolle über Gaza weiter gibt, auch nach dem Krieg. Und das ist unverträglich. Die Frage ist, wie man aus dieser Pattsituation kommt. Und ich möchte noch ein Detail, ein wichtiges Detail ansprechen. Und zwar hat die amerikanische Presse bewusst mitgeteilt und berichtet, im Versuch der Normalisierung, ja, einen Deal zwischen Israel und Saudi-Arabien auf den Tisch zu legen, haben die USA die Saudis überredet, die Zustimmung Israels für einen palästinensischen Staat als Vorbedingung zu fordern. Ich wiederhole es, dass die Saudis gesagt haben, auf einmal, davor war es nicht der Fall, auf einmal sagten sie, wir werden die Normalisierung unterzeichnen, nur wenn Israel einen palästinensischen Staat dazu bereit ist, offiziell, formal. Das ist eine amerikanische Idee, zu der sie die Saudis gepusht haben. Und die Idee ist, ganz schnell mit allen Mitteln alle Parteien zum Tisch zu bringen vor den US-Wahlen, damit Biden sagen kann, so, jetzt habe ich was erreicht. Mhm. Letzten Endes, schätze ich, wird die USA in diese Falle, die sie eigentlich für Israel gegraben haben, selbst fallen. Weil letzten Endes wird Biden wahrscheinlich weder mit einem palästinensischen Staat oder mit der Zustimmung Israels dafür sein, noch mit einer Normalisierung mit den Saudis. Also die US-Nahostpolitik wird scheitern und Experten warnen vor, die Dschihadisten bekommen damit dann einen Rückenwind. Weil sie sehen, der Terror lohnt sich. Entführungen und Angriffe dieser Art wie am 7. Oktober werden nur noch wahrscheinlicher für die Zukunft.
Vielen Dank für diese Einschätzung, Asaf. Das war sehr spannend. Das ist sehr, sehr wichtig, um die aktuelle Situation richtig einschätzen zu können. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war heute viel Stoff. Das war viel Update, das war viel Vertiefung. Alles sehr, sehr wichtig. Da hat sich einiges angesammelt, das hatten wir gesagt.
Deswegen möchten wir jetzt
zum Schluss kommen. Und wir landen immer mit einem Einzelschicksal, denn das ist die Verknüpfung zu unserem Thema Trauma des 7. Oktobers. Und damit beenden wir die heutige Episode. Asaf, ich bitte dich um dieses besondere Einzelschicksal, was du für heute vorbereitet hast.
Ich fange mit einem Gedicht an, das ich übersetzt habe ins Deutsche. Ich lese vor. Die Sonne eines untergehenden Tages geht unter. Eine rötliche Dämmerung deckt den Himmel zu. Müde Herden machten sich auf den Weg. Schimmernde Wasserstrahlen bewässerter Felder. Wie wunderschön bist du, Sonne. Wie wunderschön die Ebene, der Glanz des Getreides, die grauen Furchen. Dieses Kurzgedicht schrieb Amiram Cooper. Amiram Cooper gehörte zu den Gründern von Kibbutz Nir Oz. Er wurde am 7. Oktober von seinem Zuhause zusammen mit seiner Frau Nurit entführt. Sie kam später frei in einem Freilassungsdeal. Er war Wirtschaftsberater viele Jahre im Kommunalverband des Landkreises am Gazastreifen und schrieb in seiner freien Zeit Gedichte, Theaterstücke, Artikel und Publikationen zu politischen und wirtschaftlichen Themen. Er hat auch Lieder komponiert. In der Gefangenschaft hat er besondere Medikamente gebraucht, lebensrettende. Er ist 85 gewesen. Er hat 3 Kinder und 9 Enkel. Im Dezember kam ein Video der Hamas, in dem er lebend und sehr schlecht ausgesehen hat. Und am 3.6. wurde bekannt gegeben, er ist in der Gefangenschaft gestorben. Die Annahme ist wahrscheinlich durch israelische Bombardierungen.
Die Sonne eines untergehenden Tages geht unter. Eine rötliche Dämmerung deckt den Himmel zu. Müde Herden machen sich auf den Weg. Schimmernde Wasserstrahlen bewässerter Felder. Wie wunderschön du bist, Sonne. Wie wunderschön die Ebene. Der Glanz des Getreides. Die grauen Furchen. Amiram Cooper. Verabschieden wir uns von heute. Liebe Hörerinnen und Hörer, damit verabschieden wir uns für heute. Wir hören uns in 2 Wochen wieder.